Ich möchte dem Musikteam, oh bitte, Sie brauchen jetzt noch keine Bilder. Ich möchte dem Musikteam ganz herzlich danken für diese perfekten Lieder zur Predigt. Also ich bin hin und weg, dass es so ohne Abstimmung geklappt hat. Vielen herzlichen Dank. Ja, zunächst erzähle ich Ihnen eine Begebenheit, wie sie sich letztes Jahr 2015 in Benin, in meinem Einsatzland, zugetragen hat. Es ist die Geschichte einer jungen Frau. Elisa kannte ich schon lange. Sie wuchs in Anandana, einem Dorf im Nordwesten Benins, auf. Ihr Vater hat mehrere Frauen, zwei davon kommen in die kleine Sola-Gemeinde im Dorf. Elisa lebte wie viele andere Mädchen mit ihren Geschwistern und Halbgeschwistern in einer armen Familie. Ihre Mutter sparte sich manches am Mund ab, um die Kinder zu ernähren und ihnen eine Schulausbildung zu ermöglichen. Elisa ging zur Schule und schaffte es sogar, eine weiterführende Schule bei ihrer Schwester zu besuchen. Der Schwager ist dort Lehrer und konnte Elisa mit versorgen. Auch am neuen Wohnort hatte sie Anschluss an die Gemeinde und besuchte regelmäßig die Veranstaltungen. In den Schulferien kam Elisa in ihr Heimatdorf zurück und wollte nach den Ferien nicht mehr bei ihrer Schwester zur Schule gehen. Eines Tages verschwand sie. Sie war plötzlich weg, unter dem Vorwand, sich in der Stadt über eine Ausbildungsmöglichkeit zu informieren. Schließlich führte ihr Weg nach Nigeria. Das ließ aufhören. Viele Mädchen dort suchen nach Arbeit, werden missbraucht und kommen krank oder schwanger zurück. Ich machte mir ernsthaft Sorgen und erkundigte mich immer wieder nach ihr. Aber auch die Familie schien nur selten etwas von ihr zu hören. Eines Tages erhielt ich die traurige Nachricht von Elisas Tod nach einer Schwangerschaft. Ich war völlig schockiert, aber nun kam alles ans Licht. Elisa hatte mit ihrem Verlobten die Flucht nach Nigeria organisiert, als sie die Schwangerschaft entdeckt hatte. Der Vater des Kindes war ein junger Mann. Das Trauerspiel begann. In Nigeria fehlte es am nötigsten und gegen Ende der Schwangerschaft gab es Komplikationen, die niemand richtig einzuschätzen wusste. Elisa wurde anstatt zu einer Entbindungsstation zu einer Geburtshelferin gebracht. Diese war völlig überfordert und unternahm nicht die nötigen Schritte. So hatte die junge Frau keine Kraft mehr und starb nach wenigen Tagen. Schließlich wurde sie im Kofferraum eines Buschtaxis in ihr Heimatdorf gebracht und noch in derselben Nacht beerdigt. Was mag in Elisa vorgegangen sein? Was hatte sie daran gehindert, in ihr Elternhaus zurückzukehren? Ausweglosigkeit, Armut, Angst, Scham, Schande, Schuld? Ich denke, es war alles zusammen. Elisas Leben ist eine traurige Biografie, die mich sehr bewegt hat. Welche Botschaft hätte sie benötigt, um in ihr Elternhaus zurückzukehren? Was hätte ihr geholfen, ihre Situation zu bewältigen? Und woran ist sie letztlich verzweifelt? Ihre Lebensgeschichte veranlasste mich, die Beispielgeschichte des verlorenen Sohnes in der Bibel auf dem Hintergrund ihrer Kultur zu lesen und zu verstehen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wird auch als Parabel der Liebe des Vaters bezeichnet. Der Vater kommt uns entgegen. Weil Gott uns in Jesus Christus entgegenkommt, werden Umkehr, Rückkehr und Heimkehr möglich. Der Weg wird frei, weil Jesus selbst der Weg ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so sagt er. Ich lese jetzt die Verse nicht in der Bibel, aber ich erzähle die Geschichte eben auf dem Hintergrund von Elisas Kultur. Ein angesehener Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages kommt der Jüngere zu ihm und bittet ihn: Gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Was? Du willst mich sterben sehen? Wie kannst du nur so schändlich denken? Und überhaupt als Jüngster solltest du zu Hause bleiben und im Alter für deine Mutter und mich sorgen. Niemand wagt es, meine Ehre mehr zu schändigen als du. Du hast unseren Familiennamen entehrt. Diese Reaktion erwarteten die Nachbarn der Familie und die Dorfbewohner. Der Vater jedoch sucht die Papiere zusammen, nicht um den Jüngeren zu enterben, nein, um ihm ein Drittel seines gesamten Besitzes zu geben. Er weiß, dass sich nun alle im Dorf über ihn lustig machen würden, und dennoch, er erträgt die öffentliche Entehrung, die Entrüstung, um die Beziehung zu seinem Sohn zu bewahren. Der Junge zieht los, er will unabhängig sein, er sucht nach Freiheit, will von allen familiären Verpflichtungen entbunden sein. Mit dieser Entscheidung ruiniert er Namen und Ansehen der Familie. Schnell ist auch das Erbe dahin und damit seine Würde als Mensch und sein Ansehen als Jude, denn er landet bei den Schweinen am Schweinetrog. So hält er sich in der Fremde auf, ohne Rechte. Als Schweinehirt verhungert er fast, weil er nicht einmal mehr das Notwendigste zum Überleben hat. Doch eines Tages kehrt er in sich, lässt alles Revue passieren. Das Leben läuft wie ein Film vor ihm ab. Brennende Fragen auf dem einsamen Weg in die vermeintliche Freiheit mögen ihn beschäftigt haben. Was hat mich da geritten, einen solchen Weg zu gehen? Warum habe ich mich darauf eingelassen, selbst gewählt? Ich kann keinen anderen Menschen dafür verantwortlich machen. In welcher Sackgasse bin ich nur gelandet? Wie kann mein Vater mich jetzt noch segnen, wo mir nur Schuld und Scham auf meinem Weg ins Ungewisse bleiben? Mitten bei den Schweinen im Schweinestall, fast verhungert, treibt ihn das Heimweh nach dem Vater um. In der Verzweiflung packt ihn eine tiefe Sehnsucht. Er fasst den Entschluss, nach Hause zurückzukehren. Da beginnt ein innerer Weg der Umkehr. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Schauen wir uns seine Heimkehr genauer an. Zerlumpt, mit herunterhängendem Kopf, von oben bis unten schmutzig, der Schweinegeruch steckt in seinen Kleidern, macht er sich auf den Weg. Noch schlimmer, er hat nichts in den Händen, er hat nichts mitzubringen. Dabei weiß jeder im Dorf, dass man nach einer Reise selbstverständlich Geschenke für die ganze Familie mitbringt. Wie demütigend ist es, nichts in den Händen zu haben. Im Orient bis heute ein Ausdruck der Schwachheit. Jetzt sieht ihn der Vater kommen. Aber nicht nur dieser, sondern auch die anderen Leute im Dorf sehen ihn kommen. Der Vater spurtet los: Mein Sohn, mein Sohn! Jedermanns Auge ist nun auf den Vater gerichtet, nicht den Sohn. Ein alter Mann rennt. Nein, niemals. Angesehene Männer gehen erhobenen Hauptes und langsamen Schrittes. Sie lassen andere auf sich zukommen, bleiben abwartend zurück als Zeichen ihrer Würde und ihres sozialen Ranges. Weshalb läuft der Vater? Es ist ein Wettlauf, um das Leben seines Sohnes zu retten. Im Orient würden die Dorfbewohner auf ihn losstürmen und ihn zusammenschlagen. Ungeachtet der Blicke läuft der Vater seinem Sohn entgegen, umarmt ihn, sich selbst vergessend. Schweinedreck klebt nun an seiner eigenen Kleidung. Er neigt sich herab, um den Sohn ganz zu umfassen. Er nimmt die Beschämung auf sich, um den Beschämten vor dem Zugriff der Leute zu schützen und ermöglicht Versöhnung. Sohnschaft. Und in den Armen des Vaters sagt der Sohn genau das, was er sich vorgenommen hatte. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Diese Worte zeigen, wie grundlegend ein klares Schuldbekenntnis ist. Das kommt in den Bußpsalmen im Alten Testament schon zum Ausdruck. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Schuld und Versagen vor Gott und Menschen einzugestehen, fällt uns so unendlich schwer. Wir decken sie lieber zu. Das Schuldgefühl drückt uns manchmal. Aber was machen wir damit? Lassen wir Gras darüber wachsen? Oder bringen wir den Mut auf, Dinge zu klären, die nicht in Ordnung sind? Der Sohn nimmt seine eigene Lage ernst. Er denkt nicht, na, nun ist's schon gut, es ist ja alles nicht so schlimm. Nein, er will klare Sache machen. Diese Haltung macht eine Sinnesänderung und Umkehr möglich. So sagt der Prophet Jesaja dem Volk Israel und den fremden Völkern das Heil Gottes an. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Macht Bahn, bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis. Welche Hindernisse sollten wir in unserem Leben beseitigen? Tragen wir etwas im Herzen, das den Weg zu Gott und dem anderen blockiert? Gott sucht nicht perfekte Menschen, er sucht auch nicht von Schwerem verschonte Menschen. Er sucht offene Menschen, offen für seinen Trost, für seine Vergebung, für seine Versorgung. Und wer in Jesus, dem gnädigen Gott, begegnet, in dem kann auch wieder Zuversicht wachsen für einen persönlichen Weg. Im Geständnis des Sohnes entdecken wir beides: Sündenerkenntnis, Ungehorsam gegen Gott und den Vater und Beschämung. Ich bin es nicht wert. Das Schuldigwerden kennen wir hier in Europa, in unserem Kulturkreis gut. Da regt sich das schlechte Gewissen. In Afrika dagegen meldet sich das Gewissen im Allgemeinen nur dann, wenn man auf frischer Tat ertappt wird. Scham und Beschämung wiegen in der Wahrnehmung viel schwerer als das Schuldbewusstsein. Denn durch die Beschämung verliert man sein Ansehen beim anderen und das wiederum wirkt vernichtend. Die Beziehung ist dadurch gestört. Beim genauen Lesen ist mir in diesem Zusammenhang das Wort in der Bibel zu Schanden werden, beziehungsweise in der Umkehrung nicht zu Schanden werden, aufgefallen. Römer 9, Vers 33. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes. Wer an ihn, wer an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und der Sola, unter dieser Volksgruppe arbeite ich, liest es so: Wer an Jesus glaubt, den wird die Schande nicht vertilgen. Schande, Scham und Beschämung hängen zu eng in der Bedeutung zusammen. Schuld und Scham gehen auf den Anfang der Geschichte Gottes mit uns Menschen zurück. Adams und Evas Sünde machte sie nicht nur schuldig, weil sie Gottes Anweisung nicht beachtet hatten, sondern auf einmal schämten sie sich auch vor Gott. Von nun an versteckten sie sich und wollten sich bedecken. Etwas zudecken wollen ist ein Zeichen der Beschämung. Und damit verlor die Menschheit ihr Gesicht und ihren Ruhm vor Gott. Der Apostel Paulus drückt es im Römerbrief so aus: Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Nehmen wir den Faden in der Beispielgeschichte wieder auf. Der Vater tritt zurück, schaut den Jungen an und beauftragt seine Knechte, den Schmutz seines Sohnes mit einer Tunika, einem Ring und Sandalen zu bedecken. Er zieht ihm Ehrenkleider an. Die Beschämung deckt er zu, als wäre nichts gewesen. Kein Warum, Wieso, Weshalb. Ohne ein Wort zu sagen, gibt er seinem Sohn die Würde zurück. Ich bin es nicht wert. Doch, du bist wert geachtet. Deine Würde und Wertschätzung kannst du dir nicht erarbeiten oder verdienen. Sie liegt in deinem Ja zu meiner Liebe. Das beste Gewand, das er ihm umhängen lässt, hat eine dreifache symbolische Bedeutung. Es bezeichnet die Würde eines Vizekönigs. Statt der Position des Tagelöhners nimmt er die Position des Stellvertreters ein. Das Prachtgewand erinnert zudem an die Kleider des Heils, die denen angezogen werden, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und schließlich erinnert es an das schöne Gewand, das die Vaterliebe Jakobs dem Josef geschenkt hatte. Die Würde des Stellvertreters, die empfangene Vergebung, die Vaterliebe, dies alles kommt im besten Gewand zum Ausdruck. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Dieser Ring ist ein Siegelring und zeichnete ebenfalls Vizekönige aus. Erneut kommt zum Ausdruck, der jüngere Sohn soll der Stellvertreter des Vaters sein. Ehrentitel werden im Orient nicht erarbeitet, sondern zugeteilt. Und gebt ihm Sandalen an seine Füße. Barfüßigkeit galt als ein Zeichen der Armut, der Trauer, der Rechtsaufgabe, des Ehrverlusts, ja, der Gefangenschaft. All dies ist nun zu Ende. Der jüngere Sohn ist jetzt frei. Seine Ehre ist wiederhergestellt. Sein Sohnesrecht erneuert. Seine Trauer und Armut sind beseitigt. Aber bedeutender als die Kleidung ist für die Wiedereingliederung das große Fest. Und bring das gemästete Kalb, schlachtet es. Seit uralten Zeiten hielten reiche Leute ein junges gemästetes Rind für den Fall, dass Ehrengäste erschienen. Lasst uns essen und fröhlich sein. Freude soll das Haus beherrschen. Der Vater bringt den Sohn in die Gemeinschaft zurück. Er lässt das gemästete Kalb schlachten und lädt das ganze Dorf zum Festessen mit Musik und Tanz ein. Die Familienehre ist wiederhergestellt. Der Vater bringt den Sohn zum Leben. Jeder weiß, dass der Sohn nun erneut des Familiennamens würdig ist. Das ist allen klar. Der Vater nimmt die Beschämung auf sich und stellt die Familienbeziehung wieder her. Aber gerade jetzt, in diesem Augenblick, hört der ältere Sohn Musik von weit her und läuft ins Dorf zurück. Er fragt zunächst einen Angestellten, was denn los sei, bekommt aber nur zögernd Antwort: Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, um zu feiern. Es sei nun alles wieder in Ordnung. Shalom. Was, in Ordnung? Wutentbrannt steht er an der Türschwelle und bringt es nicht übers Herz hineinzugehen. Damit verweigert er die Gastfreundschaft seines Vaters. vor der gesamten Dorfgemeinschaft. Ein großes Festessen bringt viele zusammen, vereint, verbindet, stiftet Beziehung. Nicht am Fest teilzunehmen verletzt den Gastgeber. Der Vater hätte sagen können, kein Problem, wir feiern ohne dich, das Fest geht weiter. Aber nein, er geht ein zweites Mal hinaus seinem älteren Sohn entgegen. Er läuft wiederum hinein in Unehre und Entrüstung, um aufzurichten und zu versöhnen. Und nun bricht es aus ihm, dem älteren Sohn, heraus. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ist es denn recht, dem liebevollen Vater so zu antworten? Jede Anrede unterbleibt. Das bedeutet eine Beleidigung für den Vater. Es hagelt an Vorwürfen. So viele Jahre diene ich dir. Dienen, abarbeiten, sich etwas verdienen, vergleichen. Wie sehen unsere Dienstvorstellungen im Reich Gottes aus? Schauen auch wir darauf, wie wir wegkommen? Und wie steht es mit dem Vergleichen mit den anderen? Da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das hat er wirklich nicht verdient. Und ausgerechnet das gemästete Kalb für Ehrengäste. Weit mehr als ein Bock. Es ist, als ob ein Vulkan ausbräche. Alles, was sich an Unzufriedenheit angestaut hatte, entlädt sich jetzt. Die Art und Weise, wie der ältere Sohn mit dem Vater spricht und das Fest verweigert, ist schlimmer, als vorzeitig das Erbe zu erbeten. Und das gemästete Kalb kann er weder erarbeiten, noch hat er ein Recht darauf. Er ist zwar im Haus des Vaters geblieben, aber er ist nicht zu Hause bei ihm. Der Vater steht ruhig vor ihm und wirbt um ihn. Es hat dir immer schon gehört, wir müssen feiern. Dein Bruder lebt. Jesus erzählt nicht mehr, was aus dem älteren Sohn wurde. Warum? Weil der ältere Sohn in Gestalt der Pharisäer und Schriftgelehrten vor ihm steht und nun selbst entscheiden muss, was er tun will. Und so beginnt die Geschichte, die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die der Zöllner und Sünder, unsere Geschichte. Vielleicht tun wir uns schwer, uns in diesem Gleichnis selbst zu entdecken. Aber wenn Jesus diese Geschichte als Beispiel erzählt, zielt sie auf uns. Sind wir denn manchmal nicht ferner von unserem himmlischen Vater, als uns lieb ist? Oder gehören wir zu denen, die scheinbar gar nicht umkehren müssen? Schauen wir wie der ältere Sohn auf die herunter, die alles verspielt haben, die nichts im Leben erreicht haben. Und gerade vom jüngeren Sohn, dem Draufgänger, bezeugt der Vater, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Der Vater ist beiden Söhnen entgegengegangen. Es ist der Weg der Vaterliebe zu seinen beiden Söhnen. Es ist der Weg der Vaterliebe zu uns. Jesus lädt mit diesem Gleichnis seine Hörer dazu ein, mit ihrer eigenen Geschichte zu antworten. Er fordert sie heraus, ihre Vorstellung von Ehre und Scham neu zu überdenken. Der Vater kommt uns entgegen. Auf Jesus Christus hat er unsere Schuld und Beschämung gelegt und bedeckt sie durch sein Blut am Kreuz. Wir hatten unser Gesicht und damit unser Ansehen verloren. Aber nun sieht Gott uns an und gibt uns durch seinen Sohn unsere verlorene Würde zurück. Wir müssen uns entscheiden, zu Jesus zu gehen, ihm unsere Schuld beim Namen nennen. Wir brauchen heute eine klare Entschiedenheit für ein Leben mit ihm. Denn Leben gibt es nur bei ihm. Er will uns in den Himmel hineinretten, zum Fest der Ewigkeit. In meinem Haus, beim Vater, bist du zu Hause. Da hast du Platz und Auftrag. Das ist Heilsbotschaft, Evangelium, auch für Menschen, die in unser Land kommen und die aus einer schamorientierten Kultur kommen. Verloren sind wir alle, wenn wir nicht da sind, wo wir hingehören. Wir gehören alle ans Vaterherz Gottes. Und Gott hat uns in Jesus den Weg zum Vater gezeigt. Bei Gott sind wir jederzeit herzlich willkommen, auch und gerade mit unseren belastenden Erfahrungen. Die Antwort der Hörer ist das Ende der Geschichte. Die Hörer sind Sie und ich. Unsere eigene Geschichte beginnt. Wie antworten wir?